Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Wünsche einen guten Dienstag. Audre Lorde ist die revolutionäre Denkerin und Ikone des schwarzen Feminismus, hat mehrere Gedichte und auch autobiografische Werke geschrieben, darunter die berühmte Essaysammlung Sister Outsider, und die Afroamerikanerin kam immer wieder gerne nach Deutschland. Und gestern Abend wurde die Ausstellung Audre Lorde – The Berlin Years im Friedrichshain-Kreuzberg-Museum in Berlin eröffnet. Was es zu sehen und zu hören gab und warum sie weiterhin eine wichtige Stimme für die afrodeutsche Bewegung in Deutschland ist, das hören Sie in der kommenden halben Stunde. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, warum macht das Design von sozialen Medien eigentlich so süchtig, so abhängig? Das fragen wir Professor Fabian Hemmert, Professor für Interface und Design am Fachbereich Industrial Design an der Uni Wuppertal. Hintergrund ist ein Verfahren der EU, das sich gegen TikTok richtet. Die Kurzvideo-App erreicht Millionen Kinder und Jugendliche, doch offenbar tut das Unternehmen nicht genug, um diese vor unangemessenen Inhalten oder Abhängigkeit zu schützen. Herr Hemmert, herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, zunächst einmal, was kann ich mir unter süchtig machendem Design vorstellen? Wie gestaltet es sich?
Ich bin neulich mal im Schulbus mitgefahren tatsächlich, zwischen all den Kindern und Jugendlichen, die auf dem Weg zur Schule waren. Und das war schon krass. Also ne, mein Datentarif hätte nicht ausgereicht für all die Gigabytes, die durch diesen Bus gingen. So viele Videos und ne, Schnipsel und so weiter. Wow, da war ich erstmal baff. Und zweitens habe ich festgestellt, es war da drin mucksmäuschenstill. Und das war auch irgendwie befremdlich, denn im Schulbus kennt man ja, geht eigentlich die Post ab. Das war nicht der Fall. Und das ist vielleicht schon ein bisschen unglücklich, weil es untergräbt natürlich was, der Austausch direkt miteinander, wenn alle nur in ihr Device starren.
Also ich höre raus, es geht darum, dass Apps wie TikTok süchtig machen, unter anderem, weil sie einen in den Bann ziehen, weil sie dafür sorgen, dass die Kommunikation analog offensichtlich unterbrochen wird und weil sie einen verführen mit kurzen Videos.
Ja, und sie enden nicht. Also das ist ja bei vielen Apps so, die gehen sozusagen, wenn wir nach unten scrollen, immer, immer weiter. Und das ist eigentlich auch schon das prägnanteste Zeichen, wo man erkennt, okay, hier will der Betreiber der App auch gar nicht, dass wir ein Ende finden, sondern am liebsten, und da geht es natürlich um Aufmerksamkeit, die knappste Ressource unserer Zeit und um Werbung, sondern am liebsten sollen wir immer dranbleiben sozusagen.
Das ist das Geschäftsmodell, das haben Sie gerade auch gesagt, kurz und knapp. Es geht um Werbung, deshalb also die User dran behalten. Aber wie genau, können Sie das nochmal beschreiben, gestaltet sich das Design einer App wie TikTok?
Also es geht nach unten, wenn man runterscrollt, das ist eine lange Liste von kurzen Videosnippets, die lösen bei uns, das sieht man auch im Hirnscanner, so einen Dopaminstoß aus, wir wollen weitermachen. Es sind die gleichen Areale wie bei Spielsüchtigen, wo uns das Gehirn sagt, okay, dranbleiben, es könnte gleich was richtig Gutes passieren. Und das so ticken wir Menschen und das hat man da gut verstanden und nutzt das. Was auf jeden Fall hilfreich ist aus Sicht der Betreiber, ist, wenn man uns dran gewöhnt, das oft zu machen. Also nicht nur so einmal die Woche, sondern am besten jeden Tag. Deswegen sehen wir auch in vielen dieser Plattformen, auch bei Instagram, ist es ja so, Content, der nach 24 Stunden wieder verschwindet. Das heißt, wenn ich nicht jeden Tag gucke und mich damit dran gewöhne, dann werde ich etwas verpassen. Das ist ja sozusagen Absicht, um diese Gewohnheit zu schüren und ja.
Fear of missing out, das ist auch ein richtig wichtiger Indiz. Jetzt haben wir auch schon darüber gesprochen, was da mit dem Körper und dem Gehirn passiert und Sie haben gerade schon gesagt, ja, die Frage ist, wie kann ich dagegen vorgehen, wie kann ich mich vor diesen Süchten schützen?
Also, ne, jeder von uns kennt es vielleicht, ne, wer weniger Schokolade essen möchte, der kauft am besten gar keine. Das ist natürlich das Allereinfachste, ne, man kann diese App einfach löschen, niemand zwingt einen dazu zu benutzen, außer vielleicht, und das ist natürlich schwierig, die Freunde, ne, und der soziale Kreis sozusagen. Und dann wird es natürlich total schwierig. Ich halte es für ein Bildungsthema, ich glaube, Verbieten funktioniert nicht. Ne? Man findet immer einen Weg irgendwie. Man hat es auch beim Alkohol ja früher probiert, den komplett zu verbieten. Prohibitionsmäßig, das funktioniert nicht. Die Schockbilder auf den Zigaretten funktionieren auch nicht. Ich glaube, die Lösung ist, mündige Menschen, die wissen, okay, da versucht mir jemand Werbung zu verkaufen. Ja, ich kann darüber auch irgendwie meine Freunde erreichen oder kann up-to-date bleiben. Aber Vorsicht, das ist nicht alles nur gut, was da passiert.
Also Bildung ist eine Maßnahme. Das andere ist ja, die EU-Kommission hat jetzt ein Verfahren gegen TikTok eröffnet. Es geht um den Verdacht, dass die Videoplattform ihren Verpflichtungen zum Schutz von Minderjährigen nicht nachkommt. Was wären denn die Folgen, wenn das Verfahren Erfolg hätte?
Gute Frage. Ich vermute, dass Kinder und Jugendliche sind ja nicht doof. Angenommen, man setzt die Alterskontrolle hoch sozusagen. Ich glaube, die finden trotzdem einen Weg da rein. Ja, die wollen das. Ja. Deswegen, ich halte es eher für ein Bildungsthema als für eine, ich sag mal, staatliche Aufgabe, da einen Riegel jetzt vorzuschieben. Das wird wahrscheinlich eh nicht für alle Menschen funktionieren und damit werden auch Kinder und Jugendliche wahrscheinlich einen Weg reinfinden. Also müssen wir sie bildungsmäßig vorbereiten.
Sagt Fabian Hemmert, Professor für Interface und Design am Fachbereich Industrial Design der Uni Wuppertal. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke auch.
Audre Lorde ist eine preisgekrönte afroamerikanische Dichterin, Theoretikerin und Aktivistin, hat sich die letzten 8 Jahre ihres Lebens immer wieder auch in Berlin aufgehalten und so die Anfänge der afrodeutschen Bewegung und der Antirassismusdiskussionen in Deutschland entschieden mitgeprägt. Beispielsweise auch als Gastprofessorin an der FU 1983. Gestern wurde die Fotoausstellung The Berlin Years im Friedrichshain-Kreuzberg-Museum in Berlin ihr zu Ehren eröffnet und Anlass das ist auch der nördliche Teil der Manteuffelstraße, die nach Audre Lorde im Juni umbenannt wird. Zur Eröffnung gab es Lesungen und Vorträge, unter anderem von ihren Wegbegleiterinnen. Meine Kollegin Jule Hoffmann war für uns dabei, erstmal zur Ausstellung. Was für Fotografien wurden da genau gezeigt?
Ja, das sind Fotografien aus dem Privatbesitz von Dagmar Schulz. Das ist quasi die Frau, die in den 80er Jahren Audre Lorde nach Deutschland geholt hat. Und sie ist auch die erste, die Texte von Audre Lorde auf Deutsch verlegt hat im Orlando Verlag damals. Und sie hat Audre Lorde auf einer Konferenz in Kopenhagen kennengelernt und ihr dann eben 1984, nicht 83, zu einer Gastprofessur an der Freien Universität in Berlin verholfen. Und die beiden waren dann nicht nur beruflich, sondern auch freundschaftlich verbunden, weshalb diese Fotografien auch eher so einen privaten Charakter haben. Dagmar Schulz hat dann gestern so ein bisschen durch die Ausstellung geführt und erzählt, wo die Fotos entstanden sind. Die zeigen Audre Lorde in verschiedenen Phasen. Ein Foto zum Beispiel zeigt sie mit der bekannten Dichterin Mai Ayim auf dem Winterfeldmarkt in Berlin-Schöneberg. Und ein anderes zum Beispiel war ein Porträt, wo man sie sieht mit sehr kurzen Haaren. Das ist dann aus einer späteren Phase, als ihre Krebserkrankung schon sehr weit fortgeschritten war. Wegen der sie ja auch wiederholt, muss man sagen, nach Berlin gekommen ist, weil sie hier ihre Krebserkrankung behandeln lassen hat.
Zur Vernissage, da gab es auch ein Begleitprogramm. Ich habe es kurz erwähnt. Wie war es? Was wurde da alles gesagt?
Ja, das war sehr interessant, weil wenige Meter entfernt auf dem Oranienplatz fand gestern die Gedenkveranstaltung für die Opfer der rassistischen Morde in Hanau statt. Und einige kamen eben von der Gedenkveranstaltung direkt zur Eröffnung ins Museum. Und auch die Museumsleiterin hat in ihrer Eröffnungsrede erstmal die Namen der Ermordeten vorgelesen, sodass wirklich sehr deutlich wurde, worum es an dem Abend ging, nämlich um die solidarische Vernetzung auch im Kampf gegen Rassismus unter den Communities, den verschiedenen, so wie es Audre Lorde zu Lebzeiten auch immer wieder gefordert hat. Und die afrodeutsche Autorin Marion Kraft, die auch viele Texte von Audre Lorde übersetzt hat und auch mit ihr lange befreundet war, hat Auszüge gelesen aus dem Gedicht East Berlin in December 1989, also Ost-Berlin im Dezember 1989. Das kann man auch bei YouTube sehen. Audre Lorde hat das Gedicht vorgelesen. Das war eine ihrer letzten Lesungen vor ihrem Tod 1992. Und in diesem Gedicht geht es um die Erfahrung schwarzer Menschen in Berlin nach dem Mauerfall, also um den Anstieg von Rassismus in Deutschland. Und Marion Kraft hat mir gestern gesagt, dass es vor allem die Direktheit der Gedichte von Audre Lorde ist, die so zum Handeln auffordern, die sie besonders findet.
Ich habe lange überlegt, gerade jetzt in der jetzigen politischen Situation wäre auch eine Möglichkeit gewesen, ihr Gedicht zu lesen. This urn contains ash from German concentration camps. Diese Urne enthält Asche aus deutschen Konzentrationslagern. Und die Bilder, die sie dort verbindet mit Bildern von der Natur und dann die Frage stellt, ja, die wir heute wieder diskutieren, was für eine Erinnerungskultur brauchen wir denn? Es kommt ja auch in East Berlin ein bisschen vor, dieses Bild mit den Händen, die Kerzen halten. Reicht das, um Veränderungen zu bewirken? Also ihre Gedichte werfen einfach Fragen auf und beschreiben nicht nur. Und das, finde ich, ist eine Besonderheit.
Also ganz zentrale Fragen, ne, die heute brandaktuell sind. Und dieses Gedicht East Berlin in December 1989 ist enthalten in dem zweisprachigen Gedichtband Die Quelle unserer Macht, herausgegeben eben von Marion Kraft und Sigrid Markmann. Und dazu muss man sagen, dass von 15 Gedichtbänden, die Audre Lorde veröffentlicht hat, kaum was auf Deutsch übersetzt ist. Was ja umso bedauerlicher ist, wie wenn hier klar wird, dass sie eben über Deutschland geschrieben hat und auch gedichtet hat.
Zumal sie auch eine besondere Beziehung zu Deutschland gehabt hatte. Sie kam jedes Jahr wieder. Du hast es kurz auch schon erwähnt, aber vor allem, was hat sie hier beschäftigt, was hat sie fasziniert?
Genau, also sie kam zum einen, um ihre Krebsbehandlung behandeln zu lassen. Das war ein Grund sozusagen für die Regelmäßigkeit. Aber Dagmar Schulz hat gestern sehr persönlich erzählt, auch wie das alles anfing. Also und hat gesagt, dass Audre Lorde sehr neugierig war auf die Situation schwarzer Frauen in Deutschland. Also sie kam quasi aus den USA nach Berlin und ihre allererste Frage war, wo sind die schwarzen Deutschen? Und da konnte ihr erstmal niemand so richtig weiterhelfen. Und sie hat dann im Frühling 1984 ein Seminar über schwarze amerikanische Dichterinnen an der Freien Universität angeboten und auch eine Lyrik-Schreibwerkstatt auf Englisch. Und darüber entstand dann der erste Kontakt zu afrodeutschen Frauen wie Katharina Oguntoye und Maya Yim, dieser sehr bekannten Dichterin, die schon erwähnt wurde. Und nach entstand dann eben eine Vernetzung um Audre Lorde herum. Und sie hat dann immer die afrodeutschen Frauen alle aktiviert und gesagt, ihr müsst schreiben, um sichtbar zu werden. Und hat sie ermutigt, ihre eigene Identität zu finden, auch die eigene Geschichte zu erforschen. Auch der Begriff Afrodeutsch wurde damals von ihr mitgeprägt als Selbstbeschreibung. Und so entstand dann das Buch Farbe bekennen, afrodeutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte, quasi so ein Gründungswerk dieser afrodeutschen Bewegung in den 80er Jahren, herausgegeben eben auch von Katharina Oguntoye und Maya Yim. Und das war ein ganz wichtiger Initialmoment für die afrodeutsche Bewegung. Und Audre Lorde hat damals auch schon an weiße Feministinnen appelliert in Deutschland, sich mit diesem Rassismus zu beschäftigen in der Gesellschaft. Diese Debatte haben wir ja bis heute. Also sie hat tatsächlich 1984 schon gesagt, all oppressions intersect, also sich für einen intersektionalen Feminismus eingesetzt, war damals also quasi schon eine wichtige Vorreiterin. Und laut Dagmar Schulz war diese Arbeit mit schwarzen deutschen Frauen für sie die ergebnisvollste in ihrem Leben. Das hat Audre Lorde gesagt, weil sie hier konkret gespürt hat, dass sie wirklich was bewirken konnte. Das heißt, Berlin war für Audre Lorde eine wirklich sehr produktive Zeit und ein Teil ihrer Asche wurde dann auch nach ihrem Tod 1992 auf ihren Wunsch an der Krumm Lanke verstreut.
Nun ist es ja sehr schön, dass es diese Ausstellung gibt. Allerdings findet sie statt in einem ja kleinen Stadtmuseum. Steht es nicht doch ein wenig auch im Widerspruch zur Person und ihrer Arbeit als Dichterin und Aktivistin?
Ja, total. Also ich war auch letztes Jahr bei einer Filmvorführung in einem winzigen Kino, auch in Schöneberg, wo anschließend auch ein Gespräch mit Dagmar Schulz und Marion Kraft stattgefunden hat. Und das sind ja Zeitzeuginnen, das sind Pionierinnen der antirassistischen Arbeit in Deutschland, waren befreundet mit Audre Lorde, also sind quasi längst legendär und die treten dann in so einem kleinen Rahmen auf. Das ist schon faszinierend. Beide Male, also in dem Kino und auch gestern Abend kam dann jemand mit so einem kleinen Rollkoffer, wo die Bücher von Audre Lorde drin waren und auch von Maya Yim und anderen, mit denen dann so ein kleiner Büchertisch gemacht wird. Also es ist alles sehr familiär und nahbar und persönlich. Und das ist natürlich irre, weil ich dann gestern zum Beispiel auch mit Dagmar Schulz bei einem Bier mich ausgiebig unterhalten konnte. Aber natürlich hätte Audre Lorde eine viel größere Bühne verdient und darin spiegeln sich ja auch gesellschaftliche Machtstrukturen, auch in der Publikationsgeschichte der Texte von Audre Lorde. Also die Gedichte habe ich schon erwähnt. Sie wurde aber auch generell spät entdeckt. Der Hansa Verlag hat 2021 ihre Essaysammlung unter dem Titel Sister Outsider veröffentlicht. Und dabei ist aber völlig untergegangen, dass diese Essays schon seit 1983 auf Deutsch vorlagen, dank Dagmar Schulz. Und vor diesem Hintergrund finde ich es wirklich beeindruckend, wie Marion Kraft und Dagmar Schulz, die sind jetzt beide schon um die 80, gar nicht müde wirken. Also im Gegenteil, sie sind sehr in der Gegenwart verankert und haben beide gestern auch sehr viel Bezug genommen auf Hanau, auch auf die Korrektivrecherche über das Treffen von Rechtsextremen in Potsdam. Und Marion Kraft ist nach wie vor immer noch sehr engagiert in der Debatte um Rassismus.
Und wenn wir vorhin über Vernetzung gesprochen haben, dann meinten wir, diese echten Koalitionen, die was bewirken, und nicht mal auf einer Demo ein Plakat hochhalten oder eine Kerze in der Hand halten, sondern sich fragen, was kann ich denn mit meinen Privilegien, die ich habe, tun, um insgesamt die gesellschaftlichen Verhältnisse zu verändern. Und das kann ich nicht ohne schwarze Frauen, ohne Sinti und Romja, ohne jüdische Frauen, ohne palästinensische Frauen. Alle die, die eben am Rande dieser Gesellschaft immer noch sind und dazu auf unterschiedliche Weise. Wir müssen über Privilegien reden.
Genau, also dass die beiden noch immer so vorne sind, da hat eine Bekannte von mir gestern auch gesagt, das ist der Audre Lorde-Vibe, weil Audre Lorde hat eben halt auch immer gepredigt, dass man antirassistische Arbeit mit Joy sozusagen verbinden soll, dass man sie mit Freude machen soll, und das ist vielleicht eine Erklärung. Und beide, Marion Kraft und Dagmar Schulz, haben gestern auch sehr viel über den gegenwärtigen Backlash gesprochen und eben auch gesagt, dass tatsächlich die Kluft zwischen weißen Feministinnen und Frauen of Color eher heute noch stärker geworden ist, als sie damals war. Das ist natürlich deprimierend zu hören, aber es wurde einfach sehr deutlich, dass Audre Lorde hochaktuell ist und dringend wieder gelesen werden muss, auch von weißen Deutschen.
Ja, dann vielen lieben Dank, Jule Hoffmann, für diesen Appell auch an dieser Stelle. Gestern Abend bei der Ausstellungseröffnung war sie dabei. Audre Lorde, The Berlin Years geht noch bis zum 30. Juni im Friedrichshain-Kreuzberg-Museum. Dann folgt die Straßenumbenennung. Und bundesweit läuft aktuell auch noch in einigen Kinos der Dokumentarfilm Audre Lorde, The Berlin Years 1984 to 1992 von Dagmar Schulz. Sehr sehenswert.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Miriam Rossius.
Der Tatort Reifezeugnis von 1977 zählt noch immer zu den erfolgreichsten Folgen der ARD-Krimireihe. Es geht um die Affäre zwischen einem Lehrer und seiner Schülerin. Dazu gehören auch Nacktszenen mit Hauptdarstellerin Nastassja Kinski. Sie war damals 15. Nun will die Schauspielerin diese Szenen verbieten lassen. Die heute 63-Jährige beauftragte den Rechtsanwalt Christian Scherz damit, das durchzusetzen, berichtet der Spiegel. Der Jurist sagte dem Magazin, Nastassja Kinski sei damals faktisch ohne Begleitung am Set gewesen, als die Szenen gedreht wurden. Eine rechtswirksame Einwilligung als Minderjährige sei damit ausgeschlossen. Für die Tatortfolge war damals der Norddeutsche Rundfunk verantwortlich. Regie führte Wolfgang Petersen, der später internationale Kinoerfolge feierte, etwa mit dem Antikriegsfilm Das Boot. Während einer Talkrunde am Rande der Berlinale haben mehrere Menschen den Auftritt der früheren US-Außenministerin Hillary Clinton gestört. Sie warfen der 76-Jährigen unter anderem Kriegsverbrechen vor und forderten einen Waffenstillstand im Nahen Osten. Die ehemalige First Lady trat im Rahmen der Initiative Cinema for Peace auf. Am Ende der Veranstaltung sagte sie, sie verstehe die starken Emotionen, die viele Menschen derzeit hätten, doch man löse keine Probleme durch Geschrei. Während des Gesprächs ging es um mehrere politische Themen, neben dem Nahen Osten auch um den Tod des russischen Oppositionellen Nawalny und den Krieg in der Ukraine. Cinema for Peace unterstützt filmische Arbeiten, die die Menschenrechte und humanitäre Werte hervorheben. Die Initiative wurde von dem deutschen Produzenten und Veranstalter Jaka Biesel gegründet, als Reaktion auf die Terroranschläge vom 11. September 2001 in New York. In Deutschland sprechen auch die meisten Familien mit Einwanderungsgeschichte zu Hause Deutsch. Das gilt nach Angaben des Statistischen Bundesamtes für mehr als 3/4 dieser Haushalte. Die Behörde veröffentlichte die Zahlen, die sich auf 2022 beziehen, zum morgigen Tag der Muttersprache. Demnach spricht knapp 1/4 der Eingewanderten ausschließlich Deutsch zu Hause. Mehr als die Hälfte nutzt daneben mindestens eine weitere Sprache. Kein Deutsch wird laut Statistik in 23% der Einwandererhaushalte gesprochen. Nach der Definition der Statistiker haben Menschen eine Einwanderungsgeschichte, wenn sie selbst oder beide Elternteile seit dem Jahr 1950 nach Deutschland einwanderten. Das sind rund 20,2 Millionen Menschen. Ein Pilotprojekt der Ostthüringer Zeitung zum Umstieg von der gedruckten Ausgabe auf digitale Produkte hat das Blatt viele Abonnements gekostet. Fast 45% der insgesamt etwa 300 Abos seien gekündigt worden, erklärte die Funke Mediengruppe Thüringen. Weitere 100 Kunden und Kundinnen nutzten die Möglichkeit, die Zeitung täglich erst gegen Mittag per Post zu erhalten. Seit Mai beliefert Funke Medien Haushalte im Landkreis Greiz nicht mehr mit der Tagesausgabe der Ostthüringer Zeitung. Nach Unternehmensangaben wegen gestiegener Kosten für Papier, Produktion und Zustellung.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Und ich bin Busa Tiam, freue mich, dass Sie dabei sind. Gleich spreche ich mit Regisseurin Anja Salomonowitz über ihren Berlinale-Film Mit einem Tiger schlafen, nach dem gleichnamigen Ölgemälde der berühmten Malerin Maria Lasnik. Es ist ein poetisches Porträt, ein inneres Drama, mehr dazu gleich. Ein gieriger Tiger, der eine nackte Frau vor einem hellen, grünen, pastellfarbenen Hintergrund, ich würde fast behaupten, verschlingen möchte. Das zeigt das Ölgemälde Mit einem Tiger schlafen von 1975 und ist eines der bekanntesten Bilder der österreichischen Malerin Maria Lasnik. Ja, sie ist eine der bedeutendsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Vor 10 Jahren ist sie mit 94 Jahren gestorben. Und nun gibt's aktuell auf der Berlinale eine filmische Hommage, ein Biopic unter dem gleichnamigen Titel Mit einem Tiger schlafen. Und es zeichnet das Leben einer unangepassten Frau, einer starken Frau ab, die sich ja auch gegen die patriarchale Kunstwelt selbstbewusst und zäh zur Wehr setzt.
Nein, 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 na, so geht das nicht. Das ist grauenvoll, wie er das gemacht hat. Das ist so tief unten. Die Bilder sind doch keine Bodenfeger. Ja, meine Bilder, die müssen strahlen, nicht? Zu einzeln.
Ja, das ist eine Szene aus einer Ausstellungseröffnung und den Film gemacht hat Regisseurin Anja Salomonowitz, mein Gast. Herzlich willkommen hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Herzlich willkommen auch. Ich freue mich, dass ich da sein kann.
Ihr Film hat seine Premiere am Wochenende auf der Berlinale gefeiert. Wie war die Resonanz und warum haben Sie sich für diesen Titel entschieden?
Mit einem Tiger schlafen bedeutet für mich so etwas wie mit der Welt raufen. Also sich mit etwas Größerem anlegen, das man selbst ist, als das man selbst ist. In dem Fall könnte es eben die Welt sein, aber es könnte auch etwas Inneres sein. Also, dass die Maria Lasnik sich quasi mit ihren inneren Gefühlen angelegt hat. Aber ich habe schon sehr viele verschiedene Interpretationen zu dem Titel gehört. Jemand hat mir gesagt, es könnte die Maria Lasnik selbst der Tiger sein, was ich sehr schön finde, weil sie auch nicht einfach war, wie man gerade an der Szene gehört hat. Ich habe aber auch gehört, dass es etwas mit LSD zu tun hat, das wusste ich gar nicht.
Also das Innere spielt ja auch eine große Rolle in dem Film, auch ihr Körper, wie sie immer wieder beschreibt, ihre Gefühle auf die Leinwand zu bringen. Ich fand sehr interessant ihre Arbeitsweise, die sie auch dargestellt haben. Sie sitzt auf ihren Bildern, liegt neben ihnen, verschränkt ihre Gelenke. Zu Beginn und auch immer wieder erscheint das Motiv, wie sie im Gartenstuhl sitzt, in ihn hineinrutscht. Sie wirkt angespannt und gleichzeitig sehr konzentriert. Warum war Ihnen das so wichtig, Lasnik so körperbetont darzustellen?
Ja, das war das, was mich eigentlich am meisten interessiert hat. Dieses innere Drama, diese innere Welt, die sie versucht hat, auf die Leinwand zu veräußern. Also der Kampf, den sie jeden Tag mit sich selbst geführt hat. Sie ist jeden Tag in ihr Atelier gegangen, hat sich hingesetzt und gewartet, bis sie sich innen spürt. Und dann das, was sie gespürt hat, eben auf die Leinwand gemalt, Stunden später. Und in dieser Zeit, in diesem Zwischenraum, da sinkt man ja in so eine Bewusstseinssphäre, die keine Zeit kennt und keinen Ort, die vielleicht gar nicht mehr in dieser Welt ist, wo es einen selbst vielleicht gar nicht mehr gibt, wo die Kreativität sitzt, wo die Ideen vielleicht herkommen. Diese Welt, wo ein Wind durchweht, der einen dann woanders hinkommen lässt. Und in dieses unterbewusste Sinken, dass sie das jeden Tag so qualvoll mit sich selbst gemacht hat, gnadenlos zu sich selbst. Das hat mich interessiert. Dieser Moment hat mich interessiert. Diese Zwischenwelt.
Also der Film hat auch etwas sehr, ja, feinfühliges, sensorisches. Es ist aber eine Lebensgeschichte, die nicht chronologisch verläuft, sondern eher nach Themen und auch wiederkehrenden Erfahrungen angelegt ist. Es gibt auch surreale Momente, beispielsweise tragen an einer Stelle Ameisen ihr Bild nach Hause. Warum haben Sie sich für diese Erzählform entschieden?
Der Film spielt ja in erster Linie, würde ich sagen, in dieser Gefühlswelt und in dieser inneren Welt. Er spiegelt dieses innere Drama. Aber alles andere, also die Zeiten rundherum, die Dinge, die gesagt werden, die Gegenstände, die im Bild stehen, das Kostüm, das sie anhat, da waren wir extrem exakt. Die Sätze sind Sätze, die mir erzählt wurden. Das, was sie spricht, ist das, wie die Maria Lasnik gesprochen hat. Birgit Minichmeier hat ja genial ihre Körperlichkeit umgesetzt. Da waren wir auch extrem exakt, sowohl was eben den Körper betrifft, als auch was die Sprache betrifft, weil die Maria Lasnik eben aus Kärnten kommt, am Anfang einen sehr starken Kärnten-Akzent hatte und der hat sich im Laufe des Lebens dann, sagen wir mal, verflüchtigt. Jedenfalls die Ameisen. Insgesamt ist es so, dass die Maria Lasnik der Tierwelt, würde ich sagen, näher war als der menschlichen Welt. Oder anders gesagt, dass sie sich mit den Tieren sehr wohl gefühlt hat. Sie hatte eine Katze in ihrem Atelier in Kärnten, die ihr zugelaufen ist. Sie hat später in Wien ein Atelier gehabt in der Nähe vom Zoo, wo sie sehr viel den Tiger gehört hat und auch Tiger schauen gegangen ist. Sie hat eine Zeit lang in New York viele Bilder von Frauen mit Hunden gemalt. Sie hat sich selbst mit einem Affen porträtiert. Also sie war der tierischen Welt sehr nahe, sie mochte Tiere einfach sehr gerne. Sie hat doch selbst geschrieben, dass sie in New York die Spinne aus der Badewanne gefischt hat, was ja im Film vorkommt. Die Ameisen allerdings, muss ich zugeben, sind von mir selbst erfunden. Dramaturgisch ist es mir in dem Moment natürlich darum gegangen, dass sie erlebt in einer Ausstellung in den 50er Jahren, dass die männlichen Kollegen um sie herum gefeatured werden, gehypt werden, gefördert werden, sich gegenseitig fördern, dass es Männerbünde gibt. Also sie muss in einer männlich dominierten Kunstwelt existieren und wird dort nicht so wahrgenommen, wie sie möchte. Also sie hat sehr viel Ablehnung und Nicht-Anerkennung erlebt, vor allem als sie jung war. Und nach dieser Ausstellung steht sie dann davor und muss ihre Bilder tragen, aber es sind zu viele, sie kann sie nicht alleine tragen. Und in dem Moment kommen dann Ameisen und helfen ihr eben und schultern sich das Bild und helfen ihr, indem sie das Bild tragen. Also da geht es natürlich darum, dass sie in dem Moment von der tierischen Welt Hilfe bekommt, aber nicht aus der menschlichen.
Ja, der Kunstbetrieb ist männlich dominiert nach wie vor. Der Erfolg von Maria Lasnik kam ja auch spät. Was lernen wir in der Auseinandersetzung mit ihrem Film über auch heutige Zustände für KünstlerInnen?
Es gibt von den Gorilla Girls, das ist eine Performancegruppe, würde ich sagen, in den 70er Jahren in New York gewesen, wo Frauen sich Gorillamasken angezogen haben und damit Museen gestürmt, um darauf hinzuweisen, dass sie weniger gefördert werden als ihre männlichen Kollegen. Da gibt es eine Liste, was die Vorteile sind, eine weibliche Künstlerin zu sein, die natürlich sarkastisch gemeint ist. Und da steht unter anderem, dass man nicht den Erfolgsdruck hat, früh berühmt zu werden, sondern sich darauf verlassen kann, dass es vielleicht später passiert. Ich denke, dass dieses Schicksal, dass man erst spät berühmt wird, dass es kein Zufall ist, dass das sehr oft Frauen passiert, sondern dass es natürlich System hat. Gerade deswegen fand ich es so wichtig, diese Geschichte, ihre Geschichte zu erzählen. Eine, ich würde sagen, eine weibliche oder überhaupt eine Emanzipation in der Kunst. Dass sie die gläserne Decke dann doch gesprengt hat. Dass sie es geschafft hat, so weit zu kommen, dass sie die teuerste österreichische lebende Malerin zu Lebzeiten geworden ist. Dass sie ihre männlichen Kollegen im Endeffekt überholt hat. Also diesen späten Ruhm, dass sie es doch geschafft hat, nochmal zu erzählen und damit anderen Künstlerinnen auch Mut zu machen.
Ein Aspekt, den ich auch noch sehr interessant, sehr spannend fand, Birgit Minichmeier, die Schauspielerin, bleibt, ob als Kind am Tisch mit der Mutter oder als Studentin oder auch alte Frau, immer in derselben Rolle. Sie altert nicht, bis auf die Tatsache, dass sie dann später am Stock geht oder im Rollstuhl sitzt. Warum? Warum haben Sie sich für diese Dramaturgie entschieden?
Man sagt über die Maria Lasnik, dass sie sehr weise war als Kind und sehr jung geblieben als alte Frau. Also, dass sie zum Beispiel die Trainingsanzüge in unserem Film anhat, das war wirklich so. Sie hat immer Trainingsanzüge angehabt, auch mit 90, sehr witzige Trainingsanzüge. Sie wollte auch nie über ihr Alter sprechen oder ihr Alter erwähnt wissen. Es gab eine Ausstellung in Wien im MUMOG, im Museum Moderner Kunst, die hieß das 9. Jahrzehnt. Da hat sie sich wahnsinnig geärgert und gemeint, es muss doch keiner mein Alter wissen. Das bedeutet, dieses Alterslose passt zu ihrer Biografie. Mir ist es aber vor allem darum gegangen, ihren seelischen Zustand zu beschreiben. Also, dass sich die Seele durch das Leben schlängelt. Die kennt ja keine. Also, Erinnerungen und Gefühle sind ja in keiner Zeit verankert. Man kann zurück und nach vor gehen. Man ist manchmal in der Erinnerung so alt, wie man damals war, aber manchmal auch so alt, wie man jetzt gerade ist. Also da gibt es ja, wie gesagt, Erinnerungen und Gefühle sind ja in keiner Zeit verankert, sondern das ist da geht es nicht mehr um eine Verortung davon, sondern um einen inneren Zustand. Und diesen inneren Zustand, den sie immer versucht hat, auf ihre Bilder zu bringen, habe ich versucht, in eine filmische Form zu gießen. Also quasi ein inneres Porträt, ein poetisches Porträt, ein Gefühlsporträt dieser Malerin zu zeichnen und gar nicht so sehr auf biografische Details oder Orte und Zeiten zu achten. Ich muss allerdings sagen, was ich vorher schon gesagt habe, dass in Wirklichkeit die Orte und die Zeiten sehr exakt dargestellt sind. Also man kann anhand der Ausstattung oder anhand des Kostüms erkennen, wo man sich gerade befindet. Es geht mir um ein Versinken in diesen seelischen Zustand, in dem sie war.
Ein poetischer, ein philosophischer Film mit einem Tiger schlafen ist ein Film über die zeitgenössische Malerin der großen österreichischen Künstlerin Maria Lasnik. Ich sprach mit Regisseurin Anja Salomonowitz. Der Film wird gezeigt auf der Berlinale in der Sektion Forum. Ich danke Ihnen herzlich für dieses wunderschöne Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank auch.
Es geht um Klangkunst oder einem Soundexperiment. Unser Soundarchivar Paul Paulun wählt aus einem Fundus von tausenden Stücken, die er in den Archiven dieser Welt entdeckt hat, unsere Fundstücke aus. Das können Gedichte sein, Studioproduktionen oder auch Field Recordings. Und Paul Paulun lädt Sie ein, also entspannen Sie sich, lehnen Sie sich zurück. Er nimmt Sie mit auf eine akustische Reise und heute geht es um den amerikanischen Naturalisten Charles Kellogg. Fundstück.
Die Fähigkeit, mit Vögeln in ihrer eigenen Sprache zu kommunizieren, hatte Charles Kellogg bereits im Alter zwischen 4 und 6 entwickelt. 1891, mit 23 Jahren, bringt der in der Wildnis der Sierra Nevada groß gewordene Naturalist sein Talent auf die Bühne. Kelloggs Programm kommt an, bei Industriellen, Künstlern und Wissenschaftlern im ganzen Land. Auch das einfache Volk ist verrückt nach Kelloggs Pfeifen. Seine erste Schallplatte wird eine der meistverkauften der 10er Jahre und macht ihn reich. 1916 ist Kellogg erneut im Studio und pfeift zur Musik eines polnischen Tanzes.
Ja, über 200 Fundstücke hat unser Soundentdecker Paul Paulun schon zusammengetragen. Und diese experimentellen Sounds finden Sie natürlich auch in unserer Deutschlandfunk Kultur Audiothek.